Herzlich willkommen zu dieser Folge von Kryptowährung verstehen mit 21 Treasury. Unser heutiger Gast ist Valentin Seehausen. Valentin ist COO bei der Digital Euro Association, kurz DEA. Wir haben uns über CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, unterhalten und wie sie unser Finanz- und Währungssystem grundlegend verändern können. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Kryptowährung verstehen mit 21 Treasury. Unser heutiger Gast ist Valentin Seehausen. Valentin Seehausen macht gerade seinen Doktor in Ökonomie und ist der Chief Operating Officer bei der Digital Euro Association. Valentin, danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Felix. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
Perfekt. Danke, dass du da bist. Bevor wir loslegen, habe ich die Frage, die wahrscheinlich alle unsere Hörer erstmal interessiert. Das ist die Frage, was ist die Digital Euro Association und was macht ihr eigentlich?
Ja, genau. Die Digital Euro Association ist ein seit ein paar Tagen erfolgreich eingetragener Verein, also ein Think Tank mit vor allen Dingen deutschen und europäischen Mitgliedern und Wurzeln, der sich für eine fundierte Debatte um den digitalen Euro und digitales Geld einsetzt. Und die Wurzeln, die liegen quasi immer noch im Blockchain Center der Frankfurt School. Da haben sich die Gründer, Väter und Mütter, haben sich die Frage gestellt, so hey, wenn jetzt alle über CBDC, also Central Bank Digital Currencies und digitales Geld reden und alle aber anscheinend nicht so richtig viel Ahnung haben, so was können wir da machen? Und dann haben sie einen Think Tank gegründet. Und um quasi die Debatte ja zu bereichern und aber auch die Experten und Expertinnen in diesem Bereich unter einem Dach zu versammeln, unter einem digitalen Dach natürlich, und da dann auch eine Schnittstelle zu sein zwischen quasi offenen Fragen von Medien, so was ist das, wie ist da gerade der Stand, und aber auch ganz direkt und klar gesagt auch zwischen zum Beispiel Unternehmen, die gerne also gute Leute bei sich anstellen wollen, die wo HR ausweiten wollen und die quasi die richtigen Ansprechpersonen suchen. Und da ist die DEA, die Digital Euro Association, ich möchte sie aber jetzt gerne DEA nennen, ist gerade auch, muss ich auch schon sagen, sehr erfolgreich dabei, sich da als wichtiger oder wenn vielleicht auch wichtigster Think Tank in Europa zu positionieren und die Debatte mitzugestalten und auch von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank angefragt zu werden, auf internationalem Niveau, also global die Partnerschaften zu schließen und die Debatte über den digitalen Euro mitzugestalten. Da sind wir gerade sehr froh drüber, wie das lief bisher.
Sehr gut. Das heißt, ihr seid quasi der Top-Think-Tank, der sich gerade dazu ausbildet, über CBDCs in Europa zu reden, über den Digital Euro zu reden, so ich das verstanden habe.
Perfekt. Ja, genau. Also wir versuchen natürlich ganz oben mitzuspielen. Es gibt natürlich, also es gibt viele Think-Tanks, aber in Europa gibt es jetzt für den Euro jetzt also keinen anderen. Und es gibt in UK die Digital Pound Association, die sind auch extrem erfolgreich. Da gehen wir jetzt auch eine Partnerschaft ein. Du hast es absolut richtig zusammengefasst, Felix.
Perfekt. Was machst du direkt bei der DEA? Und um nochmal, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Wie war eigentlich dein Weg in dieses ganze Blockchain-Thema? Wie bist du in die Szene gekommen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist ja immer das Spannendste, weil ja in der Blockchain-Szene gibt es extrem interessante Charaktere. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal ausgetauscht und die Zugänge sind immer unterschiedlich. Ich bin ja Wahl-Berliner und damit quasi immer spät zur Party, aber dann all in. Ich bin tatsächlich erst dieses Jahr zur Blockchain-Szene gestoßen. Ja. Was ganz interessant ist, weil ich ja Programmierer und Ökonom bin, also habe also viele Jahre auch in den Startups und Agenturen Berlins gearbeitet als Entwickler und liebe auch Code und interessiere mich aber auch schon sehr lange für alternative Währungen und habe dieses Blockchain-Thema auch immer stiefmütterlich behandelt, weil ich gedacht habe, hey, eigentlich brauchen wir gar keine Blockchain, eigentlich könnten wir doch Währung auch auf zentralen Servern laufen lassen. Und Der Erfolg der Blockchain hat mich dann tatsächlich umgestimmt und hat mich dann dazu gebracht, mir das Thema doch nochmal anzugucken. Und ja, seitdem ich meine ersten Smart Contracts auch deployed habe, es gibt da super geile Tutorials, die, glaube ich, die
Ja,
Hörer auch und
ja.
Hörerinnen auch kennen, bin ich total angefixt, muss ich sagen. Also diese Technologie ist wirklich genial. Es ist unglaublich, wie schnell man da DeFi-Protokolle, also das, so tief bin ich jetzt noch nicht reingestiegen, aber wie schnell man da jetzt kleine Programme, Smart Contracts deployen kann. Und jeder, der meine App durch den Apple App Store versucht hat zu peitschen, da zu veröffentlichen, der weiß, also wie viel Pain das ist. Und wenn man das dann vergleicht mit dem leichten Zugang zu den Blockchains, dann glaube ich, kriegt man ungefähr ein Gespür für diesen, ja, eventuell, ja, mal schauen. Die These muss sich ja erstmal bewahrheiten, aber eventuell ja revolutionären Charakter der Blockchain, der da wirklich einen super leichten Zugang schafft zu einem globalen Finanzsystem. Also, das ist ja wirklich
Genau.
unglaublich.
Genau, Dezentralität, weniger Gatekeeper und so weiter. Das sind nicht mal Stichworte, die da halt auch nicht nur in diesen einen Vergleich, sondern auch generell, wenn wir uns bei Währung unterhalten, mit reinkommen. Aber
Absolut.
zu der anderen Frage, was machst du jetzt genau bei der DEA?
Ja, also noch viel zu viel. Wir haben jetzt zum Glück seit 18 Tagen heute, wir nehmen das ja hier am 18. November auf gerade, seit 18 Tagen haben wir zwei Executive Director, die super fit sind und super, super gut und teilweise auch schon bei der EZB gearbeitet haben, also da auch die Erfahrung mitbringen und naja, wir bauen halt gerade einen Think Tank auf. Also die wichtigen Themen sind eigentlich ja, Content und Outreach und unser Expertennetzwerk. Wir haben jetzt ein Expertennetzwerk von nee, das sind jetzt schon mehr als 300 Fellows und Experts und wir wollen bis zum Jahresende, wollen wir auch eigentlich alle relevanten ProfessorInnen und MeinungsführerInnen in dem Bereich in Europa unterm Dach haben und wie gesagt, ein globaler Outreach ist ja auch wichtig. Wir machen Education, wir machen eine E-Mail-Series, wir machen Events, wir machen jetzt einen Podcast auch. Wir machen jetzt das erste Members-Only-Event. Da geht es übrigens auch um Stablecoins. Da werden wir später noch drüber reden. Also wir bieten eine kostenlose Mitgliedschaft als Fellow an. Also wenn du quasi, der du gerade diesen Podcast hörst, auch nochmal so ein Members-Only-Event mit jemandem, der auch wirklich einen Stablecoin konzipiert und rausgegeben hat, also da teilnehmen möchtest, dann werd doch am besten jetzt Fellow bei der DEA. Und ja, es ist gerade noch sehr viel Management und sehr viel Operatives, aber also wir bauen ja gerade das Team auf, es macht unglaublich viel Spaß. Also wie gesagt, wir kriegen viel gute, positive Resonanz. Also ich mach viel Jira, ich
Ja.
schreibe viele Texte, ich schreibe viele E-Mails auch im Outreach waren wir bisher sehr aktiv. Also das heißt, ich habe, glaube ich, 60, 70 Unternehmen kennengelernt in den letzten Monaten, die alle an diesem Bereich interessiert sind und habe so viele interessante Gespräche geführt. Also toll, bin sehr dankbar dafür.
Perfekt. Jetzt lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen und die Flughöhe quasi noch ein bisschen höher schrauben. Für die Leute, die jetzt noch ganz wenig über den Blockchain-Space wissen, über Zentralbankpolitik wissen, was sind Central Bank Digital Currencies, wie es unter Umständen der Digital Euro sein könnte? Was sind diese CBDCs? Und was ist der Unterschied zwischen denen und zum Beispiel Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum?
Ja, genau, da hast du, glaube ich, genau die richtige Frage gestellt, Felix. Die kurze Geschichte der Blockchain, die ich jetzt als Modell nutzen möchte, ist, es war eine Gruppe von Leuten nicht zufrieden, unzufrieden mit dem Geld, mit den aktuellen Geldsystemen, Fiat-Geldsystemen und
Ja.
hat gedacht, wie können wir hier eine Währung etablieren? Das ist illegal. Staaten verbieten Währung. Staaten haben ein Interesse daran, eine Währungshoheit zu haben. Und dann haben sie quasi die Blockchain-Technologie, ja, also erfunden ist ja falsch gesagt. Die Ursprünge der Blockchain-Technologie reichen ja, glaube ich, bis in die 70er. Aber also das Bitcoin White Paper hat da ja quasi das erste Mal das geschafft, mit diesen Anreizen. Dieses Peer-to-Peer-Netzwerk zu nutzen, um etwas zu kreieren, eine Währung, die nicht gestoppt werden kann. Mit durchschlagendem Erfolg offensichtlich. Und Jetzt, da gab es halt ganz lange dann die Kryptowährungen und die in Anführungszeichen normalen staatlichen Währungen. Und CBDCs sind halt jetzt das Thema, das Überthema, die Bezeichnung, um diese beiden Bereiche zu verbinden. Denn die Staaten sind ja jetzt auf den Trichter gekommen, dass diese DLT, Distributed Ledger Technology, anscheinend so sehr nachgefragt ist, dass man da jetzt da mit Regulatorik anfängt, diese neuen ja, Finanzkonstrukte und Technologien zu legalisieren. Und jetzt sieht man ja quasi, dass das auch einen sehr hohen Effizienzgewinn für auch für Banken und eventuell für Unternehmen bedeutet und eventuell ja auch ganz neue Geschäftszweige ermöglicht. Also diese Idee, Zahlungen innerhalb oder also Zahlungen und Geschäftsprozesse in einem Smart Contract abzubilden, ja, für Versicherungen oder also Elektroautos, die irgendwie intelligent tanken oder Industrie 4.0 oder Maschinen, die irgendwie Pay-per-Use-Modelle, also mit Pay-per-Use-Modellen vermietet werden. Also also eventuell ist es ja die These, aber es könnte sehr gut sein. Ich finde, es sprechen viele Argumente dafür, dass die DLT viele neue Geschäftszweige ermöglicht. Und das sind Gründe, die die Staaten halt dazu bewegen, das Ganze zu regulieren und zu ermöglichen und auch als, ja, als potenziellen Ursprung für Wirtschaftswachstum anzunehmen. Und neben dieser Regulatorik und damit ja auch Legalisierung dieser Geschäftsbereiche und Technologien ist jetzt die Frage, okay, wie kann man das unterstützen? Und wenn man sich Bitcoin anguckt und Ethereum und die ganzen sogenannten Währungen, dann sieht man, dass der Wert natürlich extrem steigt oder fällt, also extrem volatil ist, wie du wahrscheinlich sehr gut weißt, Felix. Genau, dann und dann quasi gab es diese Erfindung der Stablecoins und die funktionieren ja momentan immer noch als Tauschmedium im Kryptobereich. Und CBDC ist jetzt die Idee, entweder wir legalisieren oder wir regulieren zum Beispiel Stablecoins und schaffen einen wertstabilen Token auf der Blockchain, der als Tauschmedium fungieren kann. Oder in die andere Richtung. Wir nutzen die DLT, wir nutzen Blockchain-Technologie dafür, den zum Beispiel Interbankenmarkt effizienter zu gestalten und zum Beispiel Settlement-Verfahren auch im internationalen Bereich über eine Blockchain effizienter zu gestalten. Ja, also es geht da in die andere Richtung einfach um Effizienz und natürlich auch um Transparenz. Ja.
Okay,
Das sind so
also noch
CBDCs.
genau, nochmal um kurz vielleicht für die Hörer zu deutlich zu machen, die noch nicht wissen, was Stablecoins sind. Stablecoins sind Kryptowährungen, die von ihrem Wert her identisch zu einer bestimmten Fiat-Währung sind. Zum Beispiel, wenn wir uns USDT angucken, also US-Dollar Tether, hat ein Coin, ein USDT hat genau den Gegenwert von einem US-Dollar in Fiat. Genau, nur so kurz nochmal den Kontext dann klar zu ziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast schon ein bisschen was angesprochen, von wegen, warum gibt es eigentlich diese Währungen? Jetzt ist aber nochmal meine detaillierte Frage, welche Probleme lösen Central Bank Digital Currencies eigentlich? Oder welche versuchen sie mindestens zu lösen?
Ja, genau, das ist ja die große Frage, die Krux, die ja auch noch offen ist. Also ich finde, man müsste das aufschlüsseln in verschiedene Unterfragen, denn das wär jetzt ein bisschen unfair, wenn man quasi sagen würde, dass CBDCs eine steile These in den Raum stellen. Denn man könnte ja auch sagen, welches Problem löst DLT? Welches Problem löst der Bitcoin? Welches Problem löst der Euro? Und wenn man diese beiden Fragen jetzt mal zusammendenkt, dann ist die Schnittmenge ja ungefähr CBDC. Also welche Probleme löst die Distributed Ledger Technology? Und zuerst meiner Meinung nach, das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz persönliche Meinung. Ich finde, das erste Problem, was gelöst wurde, war, etwas zu schaffen, was Staaten nicht knacken können. Und dann gibt es aber extrem viele Effizienzgewinne durch die DLT und Transparenzgewinne, die einfach so groß sind, dass ja gerade die Nachfrage nach Blockchain zweifelsohne extrem steigt und höchstwahrscheinlich auch nicht zurückgehen wird. Und dann ist die Frage, welche Probleme lösen staatliche Währungen?
Ja.
bisher. Je nach Staat, muss man auch sagen,
Genau.
sind staatliche Währungen, auf jeden Fall die großen Leitwährungen, sehr stabile Währungen. Natürlich gibt es Leute, die sagen, hey, wir wollen eigentlich wieder zurück zu einer goldgedeckten Währung. Dieses Fiat-System wollen wir nicht. Dazu muss man aber auch sagen, finde ich auch, dass die Makroökonomik sich in den letzten Jahrzehnten extrem weiterentwickelt hat und bisher, auch wenn es sehr viele Crash-Propheten und Prophetinnen ja gibt, auch im Euroraum, dieser Crash, der sich ja vor allen Dingen durch eine Hyperinflation auszeichnen würde, noch nicht gekommen ist. Also bisher ist, ist es ja alles eine These. Die These, dass die Fiat-Währung heutzutage, also der Euro und der Dollar, eine relativ bis sehr stabile Art und Weise sind, Geld auszugeben, die ist bisher ungebrochen. Und solange diese These gilt, kann man auch sagen, die Staaten sollten, oder sagen wir mal so, also Fiat-Geld ist quasi wertstabil, so. Das wäre dann die These. Und die andere These wäre, Blockchain-Technologie ist extrem effizient. Und wenn man das verbindet, dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dass man auch auf der Blockchain-Technologie staatliche Währung braucht. Und das wären dann quasi die CBDCs. Und die Debatte wäre dann quasi, wie diese CBDCs aussehen im Detail. Genau,
Ja.
so würde ich die Frage beantworten.
Genau. Wo wir natürlich auch uns anschauen müssen, wenn wir uns über Wertstabilität von Leitwährungen unterhalten, dann sind sie in erster Linie wertstabil gegenüber anderen Währungen. Also ich glaube, das ist eigentlich immer der Vergleich, der dort halt angeschrieben wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns den US-Dollar im Laufe seiner Zeit zu Gold anguckt beispielsweise, dann hat er natürlich über 90% seines Werts seit Einführung verloren. Aber das ist, wie gesagt, dann eine Frage, mit der man sich nachträglich auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist auch denke mal, ein Argument der Bitcoin-Verfechter, dass sie sagen, Bitcoin ist dadurch, dass es halt nicht inflationär ist, deutlich wertstabiler. Das ist halt das Argument. Du hattest ein wichtiges Thema angesprochen. Das sind die Features, die CBDCs, also wie die ausgestaltet sein müssen. CBDCs, welche Features sie haben müssen. Kannst du uns dort mal einen Einblick geben? Welche Features sind gerade gefordert? Über welche Features wird nachgedacht? Was ist da so der Stand?
Ja, interessante Frage, Felix. Ich wollte noch zur Inflation was sagen. Also ja, also stimme der Kritik quasi auch der Bitcoin-Maxis zu. Man muss dazu aber auch sagen, also die Inflation ist ja geplant, ne? Also quasi es ist jetzt nicht so, dass die Zentralbanken sagen, hey, wir wollen gar keine Inflation, sondern die haben meistens eine Zielinflation. Wir wissen alle, das geht hoch und runter irgendwie. Das schaffen wir nie so genau. Gibt immer Probleme. Also das ist ja auch teilweise so geplant, quasi. Auch dass der Goldpreis steigt. Also wollte ich nur mal
Genau,
sagen.
da müsste man sich halt dann, ich denke mal, das würde dann in sehr stark in die Währungspolitik auswirken,
Genau.
also Monetary Policy, inwiefern diese Inflationsziele jetzt berechtigt sind oder
Genau.
wer die Anreize da hat, das so zu machen. Aber ich denke mal, das ist für den Podcast derzeit ein wenig raumgreifend.
Ja.
Genau, aber
Ja,
ich bin da auch dabei. Ja, klar.
da streiten sich ja die Ökonomen und Ökonominnen ja ein ganzes Leben lang drüber. Also
Das ist
es
viel,
wäre
ja.
super, wenn wir das jetzt hier in 30 Minuten abhandeln könnten. Ja.
Unwahrscheinlich, ja.
Ja. Es kommt drauf an, wie man immer so schön sagt, ne?
Ja, compared to what? Das ist gut. Nochmal zu der Frage, welche Features sind gerade
Genau.
im Gespräch, wenn wir uns über Central Bank Digital Currencies unterhalten?
Ja, genau. Also, oder die Frage ist ja eigentlich, welches Gespräch erstmal.
Ja.
Denn aus unserer Sicht geht das Ganze natürlich viel zu langsam. Wir sind zwar auf Flughöhe der EZB unterwegs, aber wir sind eine, ja, ich sag mal so, private und zivilgesellschaftliche Initiative. Unsere Mitglieder sind Unternehmen, die ein Interesse daran haben, dass es eine Regulierung gibt. Und unsere Mitglieder sind auch teilweise Unternehmen, die gerne die Technologie zuliefern würden für eine CBDC. Und da ist ja quasi die erste interessante Frage. Also was ich deutlich machen würde, die EZB, die hat jetzt, oh Gott, wann war das? Ich glaube im Juni. Gott, jetzt lass mich lügen. Also die hat in den letzten Monaten hat sie quasi gesagt, hey, wir haben geforscht. Die haben sich auch beeindruckend viele Blockchain-Technologien angeguckt und die haben gesagt, wir würden gerne ein Projekt machen zum digitalen Euro. und haben eingeladen zur MAC, zur Market Advisory Group. Und da haben sich natürlich auch viele unserer Experten und Expertinnen beworben. Nur eine wurde von uns angenommen. Und jetzt gibt es quasi dieses Beratergremium. Da sind jetzt vor allen Dingen, ja, kann man auch direkt sagen, also große Banken und große Unternehmen drin, zum Beispiel IKEA zum Beispiel. Da ist dann quasi erstmal die Frage, was wird da überhaupt besprochen? Und ja, unsere Perspektive und auch also offizielle Kritik ist, dass das Ganze höchstwahrscheinlich viel zu langsam geht. Also wir rechnen nicht mit dem digitalen Euro vor 2026. Und und jetzt du hast die wirklich extrem wichtige Frage gestellt, Felix, nach den Features. Also genau, also wie sieht das überhaupt aus? Und ich habe das eben schon erwähnt, es gibt da jetzt Unternehmen, die wollen da gerne zuliefern. Also man könnte quasi das Bild bauen, die wollen gerne die Maschinen bauen, die die Geldscheine drucken. Die wollen die CBDC-Technologie anbieten, wo dann entweder die Zentralbanken bei den Kunden werden und sie das dann für die auf Auftrag programmieren, oder noch besser, sie wollen eine Public-Blockchain kreieren, auf der dann die Zentralbanken die jeweils digitalen Währungen emittieren. Und das wäre schon mal eine ganz wichtige Frage, ne? Also wir hatten ja jetzt auch schon dieses Spannungsfeld zwischen Privatwirtschaft und Staat. Also es gibt Leute, die sagen so, der Staat kann auch gerne mal was selber machen. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, hey, der Staat sollte lieber nicht Innovation treiben und sollte auch nicht Technologie einrichten. Und ja, wir haben ja jetzt auch gerade in Deutschland gesehen, dass die staatlichen Strukturen häufig mal überlastet sind, sagen wir es mal so, jetzt Richtung Gesundheitsamt, und dass die Digitalisierung da auch noch nicht so fortgeschritten ist. Also es gibt viele Leute, die sagen, die Zentralbanken dürfen auf gar keinen Fall anfangen, eigene Blockchain zu bauen, weil das dann quasi ja ineffizient und unsicher wird. Das ist, finde ich, eine der wichtigsten Fragen, auf welcher Infrastruktur das läuft. Die CBDC zum Beispiel.
Okay, das heißt, die Infrastruktur ist eine wichtige Frage, die insbesondere wahrscheinlich auch im Diskurs mit den Zentralbanken wirklich eine elementare Frage ist, weil die Frage sich im Endeffekt geht, haben wir noch in der letzten Instanz Kontrolle darüber oder nicht? Ich denke mal, das ist
Genau.
so Teil der Diskussion. Wenn mir das jetzt als Konsument, als Währungsnutzer angucke, da brauche ich ja irgendwelche Anreize, diese Währung überhaupt zu nutzen. Ja, aus meiner Sicht, welche Features sollten zum Beispiel diese Central Bank Digital Currency haben, damit ich sie überhaupt nutze?
Super Frage, genau darum geht es. Also wenn es eine CBDC gibt, die keiner nutzt, dann kann man es auch lassen.
Deswegen, ja.
Genau, also was auf jeden Fall in allen Umfragen immer das wichtigste Thema ist, vor allen Dingen in Deutschland, muss man sagen, also die Deutschen haben sogar in Europa eine Sonderrolle da drin, ist natürlich Anonymität und Privatheit der Zahlung. Wir wissen alle, dass der Bargeldnutzung zurückgeht, aber dass viele Menschen immer noch eine starke Präferenz zu Bargeld haben. Das mag einerseits natürlich den, ja, einfach die Anonymität haben, und das ist ja auch quasi dieses Freiheitsrecht. Also es geht nicht, die Frage ist nicht irgendwie, wenn du was zu verbergen hast oder wenn du nichts zu verbergen hast, dann brauchst du auch keine Anonymität. Nee, so funktionieren Bürgerrechte nicht, sondern die Rechte sind einfach ein Grundrecht, und da muss nicht nachgefragt werden, wieso man das haben will, sondern Anonymität ist ein Grundrecht, ist demokratisch extrem nachgefragt quasi. Alle wollen es. Ich glaube, ich kenne die Zahl jetzt nicht, aber ungefähr 80% der Deutschen sagen das als wichtigstes Thema für einen potenziellen digitalen Euro. Deswegen ist das aus unserer Sicht auch nicht diskutabel. Also das brauchen wir zum Beispiel. Und da wird es dann auch wieder interessant, ne? Weil ein Vorteil der Blockchain ist ja quasi Transparenz. Irgendwie, dass man sagt, ja, wir wollen der EZB, also den Zentralbanken, auf die Finger gucken. Wir wollen auch den großen Unternehmen auf die Finger gucken. Aber irgendwie wollen wir auch nicht, dass man uns auf die Finger guckt. Also hat man dann auch so dieses Spannungsfeld zwischen einerseits privaten Zahlungen, anonymen Zahlungen, und andererseits aber auch natürlich KYC, also Know Your Customer Prozessen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Das sind so Themen, die natürlich relevant sind. Und da ist wirklich auch, da ist quasi die Forschung gerade, da steht sie gerade. Also da kommen dann Technologien wie Zero Knowledge Proofs rein. Die DEA-Mitglieder, kann ich ja ein bisschen Werbung machen. Jonas Groß und Alexander Bechtel und noch weitere Autoren haben auch gerade einen Prototypen gebaut, der übrigens mit einem Zwinkersmiley hier mal gesagt ohne Blockchain funktioniert, sondern auf einem zentralen Server und damit aber anonyme Zahlung abbildet, nämlich mit dem Zero Knowledge Proof. Und die wurden auch jetzt, die haben das gerade vor 2 Monaten bei der Europäischen Zentralbank auch vorgestellt. Also die Europäische Zentralbank ist ja offen für technologische Vorschläge. Genau, aber das würde ich sagen, ist schon eins der wichtigsten Features, die nachgefragt werden, zivilrechtlich oder
Ja.
bürgerrechtlich, würde ich sagen.
Ja. So wie ich es vernommen habe, sind andere Features auch noch, beispielsweise die Transaktionsgeschwindigkeit. Ich denke, das ist ja auch ein ziemlich naheliegendes Ding. Inwiefern ist Zensurresistenz dort eine Frage? Also jetzt ist ja in gewisser Weise ist es verbandelt mit der Anonymität, natürlich. Aber wie zum Beispiel Zensurresistenz. Wenn wir uns zum Beispiel die Pläne von China angucken, das ist ja, also arbeiten ja auch an der CBDC. Und da kann man ja erwarten, dass das sicherlich keine zensurresistente Währung wird, weil Zensur dort auch, it's not a bug, it's a feature, in diesem Fall. Wie sind da so die Pläne zum digitalen Euro? Kannst du uns da irgendwas zu erzählen?
Ich würde dir gerne mehr erzählen können, aber die EZB arbeitet nicht so transparent, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Prämissen da ganz anders sind als in China. In China kann es ja auch passieren, dass du über eine rote Ampel läufst und dann kriegst
Nicht mehr wegfliegen darfst. Ja.
track eine Kamera dein Gesicht. So, es wird automatisch von deinem, wie heißt das, WeChat-Account abgezogen und dann gibt es ja noch sogar diese digitalen Plakate quasi, wo dann irgendwie für 24 Stunden dein Gesicht hängt und du dann so der rote Ampelbuhmann bist. Das ist natürlich eine ganz andere Welt und sind natürlich ganz andere, ist natürlich eine ganz andere Ideologie. Und ja, China ist natürlich viel, viel weiter und mit dem E-Yuan. Und was haben die denn? Ich glaube, die haben schon über 10 Millionen Nutzer, die machen da schon Experimente und aber da würde ich sagen, also ist genau das Gegenteil der Fall, ne? Also wir wollen halt Privatheit beim digitalen Euro. Das ist übrigens auch ein Feature, was auch bisher ja, auf der Blockchain kaum möglich ist. Da gibt es ja nur pseudonymisierte Zahlungen. Und wenn man jetzt mal Big Data und bessere Rechner quasi antizipiert in der Zukunft, also bisher sind ja schon 95% der Zahlungen auf einer Blockchain eigentlich zurückverfolgbar. Und ich glaube, dieser Anteil wird eh noch steigen. Also
Ja.
diese Annahme, dass man da anonym unterwegs ist in der Blockchain, ist größtenteils falsch, vor allen Dingen in der Zukunft. Aber jetzt zurück zu China, da sieht man ja mal ganz direkt, würde ich behaupten, dass also der digitale, die CBDC in China, die ist dafür da, Daten zu sammeln. Also da geht es quasi genau rückwärts. Die wollen Hoheit, die wollen komplette Hoheit über den Zahlungsverkehr, die wollen absolute Kontrolle, die wollen, dass da nichts transparent abläuft. Das ist ja also auch quasi ein Konträr auch zu den europäischen Wertvorstellungen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Das bringt mich noch so ein bisschen, es ist spannend zu stellen, sehr schön den Bogen zu der Eingangsfrage. Welche Features muss eigentlich eine Währung haben, damit sie genutzt wird? Und ich sehe da so ein bisschen so ein Spannungsverhältnis derzeit von Blockchains, die wirklich permissionless sind, die dezentral sind. Dann unterhalten wir uns über Bitcoin, und behalten wir uns teilweise auch, wenn wir über Anonymität reden, über Monero. Und dann unterhalten wir uns auf der anderen Seite über Central Bank Digital Currencies. Und diese werden ja irgendwann, also die stehen ja derzeit schon in gewisser Weise in einem Wettbewerb. Je nachdem, wer die besseren Features halt anbietet in irgendeiner Form. Wie siehst du den Wettbewerb? Wie siehst du also ich meine, wenn wir jetzt Hayek-Währungswettbewerb mal bemühen als Buzzword, wie siehst du da die Zukunft?
Ja, danke, dass du Hayek erwähnst. Der hatte mit der Denationalisierung des Geldes ja auch ja, vorgedacht, sag ich mal so. Und ja, ich glaube, wir hatten schon diesen Witz zwischen uns, dass irgendein Blockchain-Projekt heißt irgendwann nochmal Hayek Stream, quasi.
Jeden Fall.
Ich finde nicht, also die CBDC wird nicht mit Bitcoin in Konkurrenz stehen, weil Bitcoin nach der Definition quasi kein Geld ist. Also Geld ist nur, was Geld ist und nur Staaten können Geld ausgeben. Das ist eine These, die meiner Meinung nach hält, aber meiner Meinung nach immer noch relevant ist, aber ja, die natürlich angefochten wird. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Interpretationen und auch einen Interpretationsspielraum. Ich glaube, dass der Bitcoin-Preis, so ähnlich wie der Goldpreis, der wird immer volatil bleiben. Es geht ja eher um Wertaufbewahrung oder um Wertsteigerung. Aber ja, also es gibt ja diese drei Geldeigenschaften, die hier auch nochmal genannt werden sollten. Also Unit of Account und Unit of Exchange und Store of Value. Also es geht erstens darum, dass man den Wert darin messen kann. Und wenn man jetzt den Wert von einem MacBook in Bitcoin misst, dann ändert sich dieser Wert immer wieder. Das ist quasi die Wertstabilität. Dann gibt es auch, dann gibt es die, genau, Unit of Exchange. Und da, genau, es sind halt die, also du hast es gesagt, Transaktionsgeschwindigkeit und Transaktionskosten sind da natürlich extrem relevant. Und Store of Value, also wenn man jetzt irgendwie Äpfel hat und die verfaulen, so, das geht nicht. Also, aber das meiste Geld ist eigentlich ein relativ guter Store of Value. Da könnte man noch dann sagen, ja, Inflation ist aber auch relevant. Ja, und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, ja, Bitcoin ist ein Kryptoasset eher. Und Stablecoins zum Beispiel wären eine Abbildung von Geld, die halt ja wertstabil sind, weil man misst ja den Wert von Bitcoin misst man ja immer noch in US-Dollar oder Euro. Also man misst ihn ja jetzt nicht in Ether oder keine Ahnung, in Sol oder Ava oder so. Also
Ja.
sondern ja, ich glaube, es geht eher darum, Liquidität in dem Sinne zu schaffen, dass es einfach leicht ist, zu tauschen auf Blockchains. So würde ich das aus Blockchain-Sicht eher sehen. Und dass man regulierte und sichere Stablecoins hat. Ja, wenn man sich Tether anguckt, da ist ja quasi die Debatte, wie sicher ist das denn jetzt, wenn jetzt alle quasi Tether gegen US-Dollar austauschen würden, also USDT, kommt das einem Bank One gleich? Haben die denn wirklich diese Reserven?
Ja.
Und ja, es geht eher darum, also da dann quasi auch Stablecoins so zu regulieren, dass die sich mit Zentralbankgeld decken können. Und also ich sehe da eher einen Vor ich sehe tatsächlich eher einen Vorteil und Synergieeffekte, als dass jetzt CBDCs mit Bitcoin in Konkurrenz treten. Ich glaube sogar eher, CBDCs können quasi den Kryptobereich extrem pushen.
Ja. Wenn du jetzt nochmal eine Zukunftsprognose abgeben möchtest, vielleicht. Wie würde eine digitale Währung aussehen? Also wird das eine von der Zentralbank emittierte Währung sein oder wird es vielleicht ein Stablecoin sein, der sich irgendwann da halt durchsetzt, aber auch reguliert ist? Wie ist deine Prognose?
Genau, es kann ja jetzt nur persönlich sein, ich spreche jetzt nicht für die DEA, für die Digital Euro Association, sondern ich glaube, dass in ein paar Jahren, wenn die Zentralbanken plötzlich wieder den Kopf hochstecken aus ihrem Forschungslabor und sehen, wow, hier hat sich ja doch einiges getan in der Welt, dass man sieht, hey, Stablecoins machen eigentlich genau das, was wir mit CBDCs erreichen wollen. Die Mika-Regulierung in Europa, ja, die möchte ja Stablecoins so wie E-Geld-Token, ist jetzt nochmal ein anderes Thema, regulieren, aber also sagen wir mal so, Circle, also Herausgeber von USDC, übrigens auch DEA-Member, also die haben jetzt beantragt bei der Federal Reserve, dass die ihren Circle mit Zentralbankgeld decken können. Das werden die höchstwahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten Monaten durchgeben. Aber wenn das soweit ist, dann haben wir eigentlich etwas erreicht, wovon Bitcoin teilweise geträumt hat. Also nicht ganz. Aber dann hat quasi ein Unternehmen, was jetzt keine Bank ist, hat eine Bankfunktion erfüllt. Man könnte jetzt sagen, ja toll, dann sind die jetzt quasi eine Bank, so eine Privatbank. Aber man könnte auch sagen, hey, dann haben wir jetzt quasi einen, ja, dann haben wir wirklich einen, dann haben wir Giralgeld auf der Blockchain. Und das wäre der Weg, der am ehesten, der glaube ich am frühesten gangbar wäre. So, also also das könnte ich mir vorstellen. Ich würde es mir sogar schon fast wünschen, weil es wirklich ein großer Schritt wäre. Aber ja, also wie schnell das passiert, weiß ich nicht. Und bei der Etablierung einer CBDC, da sind so viele Fragen offen. Welche Blockchain? Welcher Anbieter? Wie machen wir das? Wer darf das? Dürfen das
Ja.
Banken?
Ja.
Welche Lizenzen, Kryptolizenzen und so, also es sind so viele Fragen, also das ist wirklich ein regulatorischer Aufwand, sondergleichen. Ja, also ich glaube, vor 26 passiert in Europa nicht viel, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine starke Stimme brauchen, also einerseits aus Grundrechtssicht und andererseits aber auch aus Marktsicht, nicht Marx, weil die einfach, ja, also das wird einfach neue Geschäftsfelder ermöglichen, die die, glaube ich, spannend sind und auch für Wohlstand sorgen. Ja, deswegen erlaube ich mir abschließend, also nach dieser Prognose zu sagen, die Digital Euro Association ist eine extrem wichtige Stimme. Macht mal ruhig mit, alle.
Alles klar, perfektes Schlusswort, wie ich finde. Letzte Frage, wo findet man dich? Wo findet man die Idee? Wie kann man mitmachen? Wie kann man dich erreichen?
Ja, super. Ja, wenn man meinen Namen googelt, Valentin Seehausen, findet man tatsächlich relativ viel. Das liegt am glücklichen Umstand, dass ich der einzige Mensch auf der Welt mit diesem Namen bin. Ist ja auch mal ein Privileg. Und die Digital Euro Association, ja, kann man natürlich auch einfach so googeln oder in die Suchmaschine der Wahl eingeben oder sonst auf digital-euro-association.de gehen und auf LinkedIn und Twitter sind wir. Genau, wir freuen uns über Twitter-Follower und über LinkedIn-Follower immer. Und wie gesagt, also einfach Newsletter abonnieren oder tatsächlich Fellow werden. Wir haben am 24. November das erste Members-Only-Event. Es wird eine super spannende Diskussion. Die wird nicht recorded, die wird nicht gelivestreamt. So, da darf man richtig, da darf man quasi doofe Fragen stellen und das ist ein vertrauensvoller Rahmen. Ja, es ist eine spannende Debatte, die die Zukunft prägen wird. Und ich kann wirklich nur alle einladen, teilzunehmen.
Perfekt. Diese Infos gehen natürlich alle in die Beschreibung. Und damit, Valentin, danke ich dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war eine sehr, sehr inspirierende Konversation, die ich mit dir hatte. Danke dir dafür. Und ich danke natürlich auch noch allen unseren Hörern, dass sie uns die Zeit gegeben haben. Und wir sind dann nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Gast da. Und bis dahin wünsche ich alles Gute.
Danke für die Einladung, Felix.
Bis dann. Ciao.
Ciao.